Ja, meine Lieben, wir beschäftigen uns mit der Schöpfungsgeschichte seit langer Zeit. Wir haben heute, ich glaube, so ungefähr den 153. Vortrag, genau weiß ich es jetzt nicht auswendig, aber ungefähr. Trotzdem kann man jederzeit einsteigen und wir werden das die wichtigsten Grundlagen sowieso wieder anschauen. Wir sind gerade dabei, eigentlich so wieder eine Runde durchzugehen, wo wir fast von vorne beginnen, aber jetzt in einer vertiefenden Weise. Also vielleicht eines, was wichtig ist, eine Anregung Rudolf Steiners, wie einmal das Sechstagewerk aufzufassen ist. Das Sechstagewerk ist also das erste Kapitel der Bibel, ist also die bekannte Schöpfungsgeschichte mit den sechs Schöpfungstagen. Am sechsten Tag wird dann der Mensch erschaffen, nach dem Bild der Götter, Mehrzahl. Sie werden Elohim genannt. Elohim heißt, ist also Mehrzahl. El wäre Einzahl, wird aber in der Bibel eigentlich kaum verwendet, die Einzahl, sondern eigentlich immer die Mehrzahl, Elohim. Und später dann, jetzt im zweiten Kapitel, ist dann von Jahwe Elohim die Rede. Vorher ist Jahwe nicht genannt. Die Anregung von Rudolf Steiners geht jetzt dahin, dass erstens einmal das Sechstagewerk, so wie es in der Genesis geschildert ist, noch nicht das äußere, physisch fassbare Geschehen schildert, sondern dass es sozusagen, wenn man will, ein Blick in die Seele dieser Elohim ist, was bei dem Schöpfungswerk passiert. Also das Ganze spielt sich im seelischen Bereich ab. Ist ein Blick in die Seelenwelt der Elohim, wenn man so möchte. Was allerdings eben nicht heißt, und das haben wir auch das letzte Mal schon ein bisschen beleuchtet, dass nicht gleichzeitig auch man außen bereits etwas bemerken hätte können von einer Schöpfung, die ins Physische oder zumindest ins Ätherische schon hineingeht. Also das Ätherische ist das Lichtmäßige und so weiter, Klangmäßige, das die Natur gestaltet. Also klangmäßig meine ich zum Beispiel, da stecken durchaus auch als ein Zipfel davon sind die Phänomene, die heute in der Quantenmechanik erforscht sind. Das sind so die Randphänomene des Klangäthers irgendwo. Geht aber dann noch weiter, macht sich deutlich bemerkbar dann oder noch deutlicher bemerkbar im Pflanzenwachstum, über rhythmische Gestaltungen auftreten. Also dort ist typisch immer der Klangäther. Bei uns im Menschen, Wirbelsäule zum Beispiel, die Wirbel mit der Aufeinanderfolge, dieser rhythmischen Aufeinanderfolge von Wirbeln oder vorne auch die Rippen, diese rhythmische Folge von Rippen hängt unter anderem mit dem Klangäther zusammen. Stecken noch andere Kräfte dahinter, aber das Gestaltungsprinzip sind im rhythmischen System die Klangätherkräfte vor allem. Also während sich das Sechstagewerk abspielt, so wie es in der Seelenwelt geschildert wird im Sechstagewerk, spielt sich schon äußerlich etwas ab, aber es beginnt also noch ganz zaghaft, es beginnt, und das haben wir uns das letzte Mal ein bisschen näher angeschaut, es beginnt eigentlich zunächst einmal im Wärmeätherischen. Also Wärmeäther ist, wie kann man sehr Vorstellung davon machen? Der Wärmeäther ist nicht äußerlich mit dem Thermometer messbar oder mit irgendeinem Messinstrument. Der ist gerade dort wirksam, wo äußerlich am Thermometer sich nichts ändert. Also zum Beispiel, wenn ich Eis schmilzt unter Normalbedingungen bei 0 Grad, dann muss ich Wärme zuführen, damit das schmilzt, und wenn ich das Thermometer reinhalte, steigt das Thermometer aber nicht, sondern es bleibt bei 0 Grad im Prinzip so lange, bis das ganze Eis geschmolzen ist. Also außer es kommt zu einer lokalen Überhitzung, aber wenn ich es gut durchrühre, bleibt so lang bei 0 Grad stehen das Thermometer, bis das ganze Eis geschmolzen ist. Das heißt, die Wärme verschwindet jetzt und gestaltet aber den Zustand des Eises um zu flüssigem Wasser. Chemisch gesehen ist beides Wasser, aber es ist in einer anderen Form jetzt vorhanden. Und dass es diese bewegliche Form hat, liegt daran, dass jetzt in diesem flüssigen Wasser der Wärmeäther lebt. während er vorher beim Eis noch außerhalb war. Das heißt, ich musste von außen physische Wärme zuführen, die verschwindet. Das heißt, und zwar ziemliche Wärmemenge ist das. Also die Schmelzwärme von Eis ist ziemlich groß. Also da muss man ziemliche Menge an Wärme zuführen, dass das Eis überhaupt schmilzt, ohne eben, dass das ohne dass die Temperatur steigt. Also das heißt, fürs äußere physische Erleben verschwindet die Wärme sozusagen. Aber sie drückt sich dann aus in der Dynamik, in der Plastizität dieses fließenden Wasserzustandes, der dann herauskommt. Das ist was sehr Lebendiges eigentlich, dieser gerade der Wasserzustand, der flüssige Wasserzustand. Weil das ist ja viel, viel mehr als nur chemisch gesehen H2O oder so, sondern gerade Wasser ist ein unheimlicher Träger von Strukturen.
Wie ist das bei der Kälte? Verschwindet die auch? Also wenn ich Wasser, flüssiges Wasser habe?
Naja, es ist umgekehrt. Wenn ich jetzt also das Wasser, wenn das abkühlt und zu gefrieren beginnt, dann wird Wärme freigesetzt. Dann kommt nämlich aus dem Ätherischen, das heißt aus dem physisch nicht fassbaren, nicht messbaren, kommt Wärme heraus. Also das ist ganz interessant. Wenn Wasser gefriert, wird Wärme freigesetzt. Oder zum Beispiel, wenn das Wasser, das in der Atmosphäre ist, der Wasserdampf, wenn der im Winter zu Schneekristallen kristallisiert, wird es wärmer. Wenn es schneit, wird es messbar wärmer. Ich meine, nicht gleich tropische Hitze entsteht nicht gerade, aber es wird wärmer.
Und die ist messbar dann?
Die ist messbar, ja. Das ist immer der Übergangspunkt, also vom Ätherischen ins Physische. Das ist das eigentliche Tor. Also gerade die Wärme bildet das Tor, wo es vom Physischen ins Ätherische geht und zurück. Beständig hin und her. Überall, wo Umwandlungsprozesse stattfinden, Gestaltverwandlungsprozesse, also eben wie Eis zu flüssigem Wasser oder umgekehrt, dort ist immer auch verbunden damit ein Übergang vom Physischen ins Ätherische oder umgekehrt, nämlich auf der Wärmeebene.
Und wenn ein Mensch sagt, es wurde mir warm ums Herz, ist da auch von Wärmeäther?
Er hat Einfluss auf den Wärmeäther, nur da steht dahinter noch die seelische Wärme. Also auch im Seelischen kann man von Wärme sprechen. Wärme ist überhaupt, es bildet zumindest etwas, was sich durch alle Ebenen durchzieht. Also man kann auch vom geistigen Feuer sprechen. Nicht wahr? Das ist ein sehr gutes Bild davon. Dann drückt sich's im Seelischen aus, dann drückt sich's im Ätherischen aus und schließlich im Physischen. Im Grunde funktioniert's auf diesem Weg so, wie unser Geistiges eingreift in den Organismus, weil das ist ja auch die Frage. Die Frage, vor dem die heutige materialistische Wissenschaft vor einem völligen Rätsel steht, wie das Geistige aufs Physische wirken kann, also das sogenannte Leib-Seele-Problem, wobei das die meisten halt gar nicht mehr untersuchen, weil sie sagen, die Seele gibt es eh nicht, also dann erübrigt sich das sozusagen, weil dann ist das halt irgendein Gehirnautomat, das kann man vielleicht nur nachverfolgen, aber wenn man also ein bisschen tiefer schaut und auch das Seelische, Geistige des Menschen dazu nimmt, dann entsteht die Rätselfrage, wie wirkt etwas völlig Körperloses, Unräumliches, in gewisser Weise sogar Überzeitliches, wie wirkt es auf einen in Raum und Zeit oder in Raum und Zeit gebannten Organismus, wie funktioniert das? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, als extreme Pole den Menschen als ziemlich festes Ding, weil so stellen wir uns ja das heute vor, so als festes Gebilde, obwohl es ja nicht ist in Wahrheit, weil die Knochen machen ja nur einen Teil aus, wir sind zu 70% etwa bestehen wir im Schnitt aus Wasser, aus Flüssigkeit, im Alter vielleicht dann nur mehr 50%, also wird vertrocknen mit der Zeit. Als Baby haben wir noch fast 90%, Embryo noch mehr. Also wir werden immer fester mit der Zeit, immer trockener, immer trockener bei Gesellen.
Die Menschen gleichen es dann mit Alkohol aus.
das ist richtig, ja. Versuchen sie es zu konservieren. Allerdings hat der Alkohol die Wirkung, dass er tatsächlich auch innerlich konservierend, dass er abtötend wirkt. Also das heißt, er beschleunigt eigentlich den Verhärtungsprozess und auch den Vertrocknungsprozess in Wahrheit. Also das ist ganz, ganz spannend. Also hat auch, was hat er noch für eine Wirkung? Er hat die Wirkung, dass er natürlich auch ein starkes Gift ist und als solches auf die Nerven schädigend wirkt. Und dass er den Menschen sehr stark vom Geistigen abschneidet. Der Alkohol es dem Ich sehr schwer macht, ins Blut einzugreifen. Das Ich wirkt am stärksten übers Blut. Das ist die primäre Angriffsstelle sozusagen. Das Ich ist das Geistige, das ist der geistige Funke, das geistige Feuer, wenn man so will. Und dieses geistige Feuer wirkt über die seelische Wärme am stärksten dann hinein in die ätherische Wärme, die sich im Blut entfaltet. Also die entfaltet sich vor allem im Blut, stark dann durch die Lebertätigkeit, hängt damit zusammen und so weiter und bis ins Knochensystem hinein, wo ja die Blutbildung stattfindet. Das ist ganz interessant, dass ja im Knochenmark, in dem, was das Festeste in uns ist, eigentlich das Allerlebendigste ist, das Blut entsteht. Und das Blut ist das Kurzlebigste auch in uns. Also die Blutkörperchen, die sterben sehr, sehr schnell und werden immer wieder neu geboren. Also die sind was ganz was Frisches. Und da wirkt jetzt der Alkohol konservierend hinein sozusagen, aber konservierend heißt, dass er die Vitalität, die Vitalkraft im Blut hemmt dadurch. Und dadurch hemmt er das Ich, das eben über dieses Blut eingreift in den Organismus. Da passiert nämlich genau das, geistiges Feuer, seelische Wärme, ätherische Wärme, physische Wärme. Und über die physische Wärme greift der Geist in Form der Willenskraft ein in den Organismus. Nicht über die Nervenzentren, sondern im Grunde von der ganzen Peripherie her. Also Steiner schildert es ja ganz deutlich, dass der Wille von der Peripherie her eingreift. Nicht oben zentraler Impulscomputer sagt, rechter Fuß hebe dich oder Daumen geh in die Höhe, sondern von der Peripherie her kommt der Willensimpuls. Und oben ist nur das Zentrum, wo dieser Impuls bewusst wird. Das ist das Interessante. Daher passieren oft also Reaktionen, bevor sie überhaupt noch bewusst werden. Und
mit den Gehirngängen, auch mit dem Abbau der Gehirnzellen.
Ja, das wird beschleunigt. Ja. Das heißt also, der Alkohol macht Folgendes: das Ich kann schlechter ins Blut eingreifen und er zerstört die Bewusstseinszentren. Fördert aber dann stark, dass sich der Astralleib, das heißt, das, was die Grundlage des Seelischen ist, aber jenes Seelischen, das noch nicht wirklich vom Ich durchformt ist, sondern was sozusagen als Naturanlage kommt, was in dem unsere ganze Triebnatur drinnen steckt, unsere Instinkte, also Instinkte weniger, aber die Triebnatur, die Begierden, also wo das drinnen steckt, die Ebene, die wir im Prinzip mit dem Tier gemeinsam haben, also Nahrungstrieb, Fortpflanzungstrieb und was Gott, was das alles, das steckt im sogenannten Astralleib. Also ich weiß nicht, wie weit du vertraut bist mit Anthroposophie oder mit ein bisschen schon. Also das heißt, es gibt ja also den, nehmen wir es einmal, den viergliedrigen Menschen, also das Ich als das geistige Menschen, dann gibt es eben den Astral. Leib, den Ätherleib, also das ist die pure Lebenskraft, und dann der physische Leib. Also
mit dem kollidieren wir zumindest irgendwo, obwohl das letztlich auch komplizierter ist. Und an sich, das Ich also greift dem ein übers Blut. Und diese Willenskräfte, das sind die Willenskräfte. Und das Blut, das geht ja an die ganze Peripherie, von dort her kommt der Wille. Also das ist eigentlich das Geistigste. Daher Grundprinzip in der Waldorfpädagogik vom Tun auszugehen. Nicht immer, zuerst muss ich ja wissen, wie, was, wo und warum, bitte erklären wir es genau, dann fangen wir vielleicht an. Und dann sind wir jetzt Botschaft, das zu machen, nichts. Man fängt mit dem Tun an. Beginnt also im Tun bewusst zu werden, dann wird langsam der Wille intelligent. Dann erwacht man daran, an der Tätigkeit. Und dass man erwacht, das braucht dann natürlich tatsächlich eine Spiegelung, den physischen Leib, namentlich auch das Gehirn. Dazu ist es also sehr, sehr wichtig, dass wir uns darin spiegeln können, aber da wird eigentlich dieser Willensimpuls abgetötet. Also man könnte sagen, der Gedanke ist ein abgestorbener Willensimpuls. Es fängt das Wille an und wird dann zum Schluss, wenn es tot ist, wenn es sich nicht mehr rührt, erscheint es als Gedanke im Bewusstsein. Und das Fühlen liegt irgendwo dazwischen, das ist der Übergang. Und Alkohol insbesondere macht da sozusagen eine ziemliche Barriere, sodass das Ich also relativ die Herrschaft verliert über den Rest. Und es macht sich sehr breit der Astralleib. Der wird jetzt zum Herrscher, allerdings der Astralleib mit dem, was da drinnen, was dazugehört, das ist das Ego. Das Ego ist so, man könnte sagen, es entsteht schon als Abdruck der Ich-Tätigkeit drinnen, einerseits, aber andererseits steckt also drinnen eben die ganze Triebnatur auch. Und das ist eh heute gerade das Problem in unserer Kultur ganz stark, dass sehr stark das Ego forciert ist und noch sehr wenig bewusst das Ich sich einsetzt. Und die haben wirklich diametral entgegengesetzte Eigenschaften. Das Ego ist was, was sich isoliert von der Welt. Und von der Welt aber möglichst viel mitnehmen will in sein Kamm, in sein enges Kapäuschen. Und das heißt, das Ego ist immer im Grunde auf Raubzug. Wenn man sich die ganze Geschichte der Menschheit anschaut, die ganzen Kriege, alles, worum geht es? Es geht immer darum, dass einer dem anderen was wegnimmt. Das steht auf jeden Fall auch immer dahinter. Es gibt natürlich andere Aspekte auch, aber ein wichtiger Aspekt ist, es geht darum, der eine nimmt dem anderen was weg. Und sagt, ich habe mehr Recht, weil ich will es. Und wenn ich der Stärkere bin, kann ich es auch und daher tue ich es auch. Und mittlerweile haben wir Gesetze, die das einschränken irgendwo, das gab es natürlich auch schon früher und sehr strenge Gesetze früher, weil das sehr schwer in den Griff zu bekommen ist. Allerdings haben wir aber dann gehabt die Egoismen der ganzen Staaten oder Volksstämme oder sonstiges. Das ist aber nichts anderes, wenn der eine Staat gegen den anderen Krieg führt, das ist halt dann das Volksego. Das heißt, das ist das entsprechend größere Gebilde. Und das Ich hat, und zwar warum muss das Ego eigentlich so reagieren und kann, wenn das abgeschnitten ist, nämlich nicht anders reagieren, weil Ego oder Astralleib selbst ist eben noch nichts wirklich Geistiges, noch nichts Schöpferisches. Das heißt, der Astralleib des Menschen hat einen bestimmten Vorrat an Schätzen, den er schon einmal mitbekommen hat bei der Geburt. Weitere Schätze hat er sich geraubt im Leben oder sind ihm von mir aus geschenkt worden durch die Erziehung, durch das Umfeld, in dem er aufwächst. Weil da ist eben auch die Frage, wie weit oder wann appelliert die Erziehung wirklich richtig an das Ich oder wann stopft es nur was in den Astralleib hinein? Also zum Beispiel unsere Bildungsinstitutionen heute kümmern sich um das in Wahrheit gar nicht, sondern sagen Ego. Und da stopfen wir was rein, da versuchen wir was reinzustopfen. Und wir als Lehrer wollen, dass du dann möglichst das ausspucken kannst, auch wieder, dass du das erzeugst, dass du das drinnen hast. Und das wirkt eher im Astralleib dann nicht sehr gesundend, sondern weil es ein Fremdkörper im Grunde ist. Also auch dieses hineingestopfte Bildungswissen wirkt es eigentlich als Gift drinnen. Weil es wirkt im Körper alles, was nicht eigenes ist, wirkt im Prinzip als Gift. Nahrung, die wir aufnehmen, wir müssen sie erst komplett vernichten, zum Beispiel, um sie uns dann anzueignen, um sie uns selber neu aufzubauen. Wenn sie unverdaut bleibt, also das heißt unzerlegt bleibt in uns, wirkt sie als Gift.
Und auch Geisteswissenschaft?
Ja, wenn ich sie aufnehme so, dass man sie hineinstopfen lassen und sage, also gut, jetzt Steiner hat gesagt und die du mir das mit dem Nürnberger Trichter hineinleeren lassen und kannst dann wieder ausspucken, dann wirkt es als Gift, mit Sicherheit. Dann wirkt es mit Sicherheit als Gift. Es muss vom Ich ergriffen werden. Es muss vom Ich ergriffen werden. Und das heißt, und der Steiner hat es ein paar Mal in ein paar Stellen ganz deutlich gesagt, es gibt Anthroposophie so oft, als es echte Anthroposophen gibt. Weil es muss jeder seinen individuellen Zugang finden. Also es ist nicht einfach ein Wissen, das man vermitteln kann, sondern es ist, wie soll ich sagen, eine Fähigkeit, die man sich aneignet. Und die Vorträge und Schriften Steiners dienen dazu, als Hilfe diese Fähigkeit zu entwickeln. Aber letztlich kommt es immer darauf an, was tue ich damit auf meine individuelle Weise. Es ist also sozusagen nur auswendig zu lernen und die Gesamtausgabe rezitieren zu können, was schwierig ist, was sehr groß ist, aber das wäre also ein totales Gift. Das wäre sogar ein sehr schlimmes Gift, weil je geistiger die Stoffe sozusagen sind, die aufgenommen werden in den Astralleib, also je gehaltvoller sie sind, umso problematischer werden sie in gewisser Weise, wenn sie unverdaut da drinnen sind, also nicht durchs Ich umgewandelt ist. Und daher das Ich wirkt bei uns durch das ganze System durch oder sollte durchwirken, um alles zu verwandeln, bis zur Nahrung hinunter. Und das Ich ist es, das das Ganze umgestaltet. Ich meine, wir zerlegen im Grunde alles, was in uns hineinkommt. Und so müssen wir auch alles Wissen, das man uns heranträgt, eigentlich auflösen, zersplittern und was Eigenes daraus machen. Das heißt, am allerdümmsten ist es zu erwarten, der Kandidat, der Schüler, spuckt es genauso wieder aus, wie ich es ihm beigebracht habe. Das ist aber vielfach die Erwartung. Ich meine, ist natürlich, gewisse Kenntnisse sind nötig. Die brauche ich, also weiß ich nicht, gewisse Grundkenntnisse muss ich mal erwerben, aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? In dem Moment, wo das Ich mit hineinwirken kann, auch in den Prozess des Erwerbens, schaut die Sache nämlich ganz anders aus. Und dann kann ich trotzdem 2x2 ist 4 lernen und ich kann es 1x1 lernen und so weiter, ohne weiteres. Aber es ist immer ein Unterschied, ob ich es nur hineinstopfe oder ob ich dem Ich eine Chance gebe, daran beteiligt zu sein. Das ist der große Unterschied.
Das ist auch der Grund, warum dieser pythagoreische Lehrsatz 10 oder 20 oder 100 Mal verschieden abgeleitet wurde.
Ja.
Das war nicht nur der Pythagoras, sondern der hat es schon gegeben, der hat ein ganz anderes System gehabt.
Richtig.
Aber was mich persönlich interessiert, wo steckt hier die Persönlichkeit drinnen? Ist das die äußere Form von Ich und Ego?
Ja. Also die Persönlichkeit ist, man könnte sagen, das Ich, das sich durch die Hülle eigentlich des Ganzen offenbart. Also das Ich ist das, was durch die Inkarnationen durchgeht, die Individualität. Also das kommt in verschiedenen Inkarnationen, kommt herein, geht wieder hinaus, kommt zu einer nächsten Inkarnation. Im Prinzip das alles wird mit dem Tod im Wesentlichen abgelegt. Vom Astralleib wird ein bisschen was mitgenommen, aber nur der Teil, der vom Ich wirklich verwandelt wurde. Weil das ist dann bereits was Höheres geworden in Wahrheit, das ist das sogenannte Geist selbst geworden. Das heißt, das ist der verwandelte Astralleib durch das Ich verwandelte Astralleib. Dann ist es Geist selbst geworden, das können wir mitnehmen. Noch weniger vom Ätherleib, das wird dann der Lebensgeist. Weil mit dem, soweit wir also Geist selbst, Lebensgeist uns bereits erworben haben, so viel können wir bei der nächsten Inkarnation bereits an eigenen beisteuern zum Aufbau des Astralleibs und des Ätherleibs. Da, als wir begonnen haben mit den Inkarnationen, ist uns das alles verliehen worden, im Grunde. Das war in Wahrheit noch nicht unseres. Hat noch nicht, also bei der ersten Inkarnation, noch nicht die Spuren unserer Tätigkeit gehabt. Und von Inkarnation zu Inkarnation geht das weiter, bis ins Physische hinunter, dass es immer mehr die Spuren unserer Ich-Tätigkeit trägt und immer mehr davon wird mitgenommen, sozusagen. Und letztlich geht es sogar bis in den physischen Leib hinein, dann entsteht das, was Steiner den Geist des Menschen nennt. Geist des Menschen. Das wäre der durch das Ich verwandelte physische Leib. Wir tun das schon, also gerade da ist ja wieder toll, was heute die Wissenschaft macht, man kann ja zuschauen, wie das Ich das tut. Wenn wir bewusst wach im Denken drinnen sind und gerade zum Beispiel Gedanken meditieren oder vielleicht gar nicht einmal meditieren, sondern wenn wir bestimmte Gedanken immer wieder bilden, uns immer wieder darauf konzentrieren, dann bilden wir gewisse Nervenverbindungen aus. Durch unsere Geistesthetigkeit, das heißt, wir formen das Gehirn bis ins Physische hinein. Im Ätherischen sowieso, weil das ist die Lebenstätigkeit, die das bildet. Das heißt, wenn ich ein-, zweimal den Gedanken bilde, dann läuft die Tätigkeit noch fast nur im Ätherischen ab, da wird sie nicht gleich eine Nervenverbindung, eine feste bilden oder höchstens ein dünnes Fasern. Je öfter ich das mache, umso intensiver kann der Ätherleib eingreifen, aber vom Ich her über das Astralleib, Ätherleib, umso fester kann er dann eingreifen in den physischen Leib, bis dann wirklich eine stabile Nervenverbindung entsteht. Und das heißt, wir haben bis ins Physische hineingearbeitet. Also da ist es durchaus verfolgbar. Und
also vom Alkohol wird der Astralleib da irgendwie
genau
angeregt.
Genau, wird der Astralleib angeregt und das heißt, es übernimmt jetzt großteils das Ego die Führung und das Ich steht so irgendwo daneben. Ich meine, der Trinker hat immer wieder das Problem. Ich meine, hier und da hat er einen nüchternen Moment, wo er verzweifelt und merkt, dass das Ich nicht ankommt. Und dann sagt sich das Ego so, ich will es auch, wenn es mir Spaß macht, warum nicht? Und weil die Willenskraft kommt da nicht, da kommt nicht die Sucht. Und die macht also absolut unfrei. Und da ist das Ich, also das heißt, man müsste dann also einen Weg finden, der erstens einmal einer Entwöhnung, einer sehr harten, weil wenn einmal so eine Sucht da ist, ist die Begierde sehr, sehr groß. Also das, ja, noch schlimmer ist es ja dann bei Rauschgift und also da ist es extrem. Also da helfen in der Regel nur wirklich sehr radikale Kuren. Und wo der wirklich keine Chance hat, irgendwo an sowas heranzukommen und wo er dann mit körperlichen Anstrengungen und so weiter auch, weil dann müssen einmal die physischen Gifte sozusagen heraus. Und dann dauert es aber lang, weil dann muss ich den Ätherleib entwöhnen sozusagen. Der Ätherleib ist das, wo die Gewohnheiten auch drinnen sitzen. Das heißt, Süchte stecken in Wahrheit gar nicht im Astralleib, sondern da unten im Ätherleib. Sie sind Gewohnheiten. Nur das wirkt hinauf und stachelt den an und der Astralleib kriegt dann immer wieder die Begierde. Aber die Sucht sitzt eigentlich da unten. Weil der Ätherleib sagt, ich brauche das wieder. Weil er ist jetzt einfach auf einen anderen Lebensprozess eingestellt im Grunde, in dem das Suchtmittel integriert ist. Irgendwo.
Und wie ist das dann mit so bewusstseinsverändernden Drogen wie zum Beispiel Ayahuasca? Wie liegt das?
Naja, da wird das Ich auch wahnsinnig stark hinausgetrieben und also der Astralleib wird stärker bewusst. Es ist eigentlich, und es scheint halt so, weil man sagt, das sind dann bewusstseinserweiternde Sachen oder so, man sieht mehr, der erlebt mehr. In Wahrheit sind sie trotzdem, und dann heißen sie mit Recht, das fällt ja alles unter das Betäubungsmittelgesetz. Es sind alles Betäubungsmittel, weil das Ich-Bewusstsein wird geschwächt. Und es wird gestärkt, das Bewusstsein des Astralleibs. Das heißt, es wird ein Altbewusstsein erzeugt, aber jetzt auf völlig ungesunde Weise, wie es die Menschheit vor Jahrtausenden hatte. Also, du warst bei dem Vortrag über die fernöstlichen Religionen, da haben wir ein bisschen gesprochen über das Bewusstsein der Menschen vor Jahrtausenden, also in der urindischen Zeit, vor 7.000 vor Christus oder so, wo man ein viel, viel bildhafteres Erleben hatte, ein Erleben, das unseren Träumen vergleichbar ist, das aber Tag und Nacht durchgeht. Wo also selbst bei Tag zwar schon anfängt ein Wahrnehmen der sinnlichen Außenwelt, aber durchwoben von Träumen ganz stark. Und erst recht in der Nacht dann sind die ganz stark da. Das heißt, ein fast kontinuierliches Bewusstsein, das nur bei Tag ein bisschen überdeckt ist von der äußeren Wahrnehmung, und in der Nacht stärker in die Traumwelt hineingeht, aber, und das ist viel, viel weiter, dieses Bewusstsein. Also gerade unser modernes Bewusstsein ist sehr eng geworden. Es ist, also unser Ich-Bewusstsein ist heute das engste Bewusstsein von den allen. Der Astralleib hat ein viel weiteres, nur dumpferes. Also es ist unschärfer sozusagen. Wir erleben uns nicht so. Wir schwimmen da irgendwo drinnen mit und verlieren uns. Der Ätherleib hat ein noch weiteres Bewusstsein als der Astralleib. Und das weiteste hat der physische Leib. Der physische Leib hat ein Bewusstsein. Der Ätherleib hat auch ein Bewusstsein, wie eine Pflanze. Wie wir im Schlaf.
Könntest du bitte ein Beispiel machen für die Aussage, der physische Leib hat ein Bewusstsein?
Das heißt, der physische Leib ist eigentlich mit dem ganzen Kosmos verbunden. Das heißt, unser physischer Leib, alles, was in uns drinnen ist, spürt unmittelbar das Geschehen des gesamten Kosmos. Das physische Bewusstsein, wenn man es so nennen will, ist dadurch aber auch zugleich das Dumpfste, weil es also so weit ausgedehnt ist. Das heißt, es drückt sich nur darin aus, dass der physische Leib in seiner Tätigkeit sich letztlich nach dem richtet, was im ganzen Kosmos passiert. Dem sind die Physiker heute auf der Spur, indem man in der Quantenmechanik sagt, im Prinzip gibt es keine abgesonderten Bereiche der physischen Welt, also sei es irgendein Atom, Elementarteilchen oder so, sondern dieses steht mit dem gesamten Kosmos in Verbindung.
Das ist das Unbewusste.
Und das ist ganz unbewusst. Das ist das Allerunterbewussteste für uns. Aber es ist trotzdem ein Bewusstsein in dem Sinne, dass es also mitbekommt, sozusagen, was in der ganzen Welt bis ans Ende des Kosmos, also bis dorthin, wo die Astronomen heute den Urknall vermuten. Also wir haben das letzte Mal angesprochen, wenn man in die Ferne schaut, schaut man eigentlich in die Vergangenheit. Das heißt, irgendwo die letzte Grenze ist dort, wo unser physischer Kosmos begonnen hat. Wobei das Paradoxon ja dabei ist, man kann auf jeder Seite hinausschauen und schaut dann immer auf den Punkt, wo der Urknall war. Und der ist jetzt Peripherie. Also das ist auch so ein interessantes Bild. Aber alles Physisch, betrifft alles Physische. Also es gibt nichts Physisches, kein Stein, kein sonst was, was nicht im Grund den ganzen Kosmos mitempfindet, aber ganz dumpf. Aber es richtet sich jedenfalls danach, in seinen Feinheiten.
Physikalisch gesehen.
Physikalisch gesehen, ja. Also ich kann im Grunde nichts, physisch kann ich nichts völlig herausisolieren aus dem. Beim Ätherleib ist es schon wesentlich eingeschränkter. Und beim Astralleib auch, und das Ich ist ganz eng. Überhaupt, wenn es jetzt so nur aufs Äußere gerichtet ist, nur dann ist halt gerade so den Horizont, den man überschaut. Das ist also das Engste. Das Engste, was wir haben. Und daher, aber wirken, wenn man solche Drogen nimmt, kommt diese Ausweitung des Bewusstseins, aber zugleich trotzdem eine Abdämpfung, dass das Ich-Bewusstsein also zumindest herabgemindert wird. Das ist die Problematik. Und ja, was dann auftaucht, können verschiedene Dinge sein. Also es sind einmal sehr stark vor allem Bilder der eigenen Körperzustände. Das ist einmal eines, was sehr stark herauskommt. Die können in den fantastischen Bildern erscheinen, weil bei diesem Bilderbewusstsein, das eigentlich der Astralleib hat, das Bild selber als solches sagt noch gar nichts. Das kann sich aus verschiedensten Bereichen die Rohmaterialien sozusagen nehmen und es baut etwas daraus. Also ein und dasselbe Realität kann sich in verschiedenen Bildern ausdrücken, die hängen vom kulturellen Umfeld ab, von dem, was der Mensch tagtäglich sieht um sich. Also so wie es beim Traum auch ist, meistens kann man, wenn man genau nachprüft, kommt man drauf, die Bilder, die ich gesehen habe im Traum, hängen mit dem zusammen, was ich in den letzten 2 bis 3 Tagen erlebt habe, gesehen habe, gelesen habe vielleicht davon. Aber durch die Bilder spricht irgendetwas. Da spricht also, weiß ich nicht, irgendein körperliches Leiden zum Beispiel. Also die Galle, die irgendwo, noch bevor die überhaupt Schmerzen macht oder sowas, aber sie macht schon ein Bild. Irgendein Bild, das, weiß ich nicht, fällt mir in irgendein Zeh in ekligen Teersumpf oder was hinein und man biegt so drinnen. Kann verschiedenstes sein.
Also ich habe aber Entschilderungen gehört von Ayahuasca-Konsum, die eher an Nahtoderlebnis gleichkommen. Also schon ein bisschen darüber hinausgehen eigentlich.
Naja. Natürlich, sowas spielt auch eine Rolle, weil diese Dinge erlebt man ja da auch. Aber es ist eben das Ich nicht ganz dabei. Also es können körperliche Dinge sein, es können veränderte Sinneswahrnehmungen sein. Das kann im extra Einfall dann bis zu Halluzinationen führen. Es kann natürlich auch was Geistiges sein. Alles diese Dinge leben im Astralleib, weil der Astralleib hat einerseits also die Bedürfnisse, die da von unten kommen, also namentlich vom Ätherleib auch, also gerade was Süchte und dergleichen betrifft, oder überhaupt Nahrungstrieb, hängt sehr stark mit dem Ätherleib zusammen, weil der braucht die Nahrung, damit das Ganze gedeihen kann. Und andererseits kommen Impulse von oben herein, also aus dem Geistigen, jetzt zunächst einmal am Ich vorbei auch. Also da ist viel, also da kommt sehr viel hinein in den Mannspunkt. Kommt sehr viel hinein, was heute noch total am Ich vorbeigeht. Positives wie Negatives. Also heute ist eher schon die Gefahr, dass mehr Negatives hineinkommt, weil positiv gesinnten geistigen Wesenheiten die Freiheit des Ich respektieren und eigentlich nicht mehr so, wie sie es in früheren Zeiten getan haben, den Menschen halt relativ blind über den Astralleib führen. Es ist eben jetzt die Zeit, wo es heißt, übernimm, liebes Ich, und dann halten sie also die guten Geister, wenn man so will, sehr zurück, die weniger guten halten sie weniger zurück. Also die merken sofort, wenn das Ich ein bisschen schläfrig ist oder nicht da ganz rein kann, dann stürzen sie sich drauf. Also namentlich die Luziferischen auf den Astralleib und die Arimanischen dann auf den Ätherleib sehr stark. Und also eine Mischung aus all diesen Impulsen ist das, was dann erlebt werden kann. Also da kann man sehr wohl sehr geistige Impulse erleben, nämlich diese ganzen geistigen Kräfte, die da hineinwirken, worunter dann eben aber hauptsächlich Widersacherkräfte sind auch. Und die ja wunderschön erscheinen können, also als Engelwesenheiten, als weiß Gott was. Und es kann natürlich auch hereinkommen, es kann hereinkommen Begegnungen mit den Astralleichnamen, wenn man so will, von Menschen, die hinübergegangen sind, mit denen man verbunden war, weil das dauert oft eine Zeit, bis sich das auflöst. Überhaupt, wenn ein Mensch sehr materialistisch war, bleibt der Astralleichnam relativ lang erhalten. Das kann sich hineinverweben, also da gibt es x Variationen. Und die Erlebnisse sind in der Regel schön. Also es ist nicht so, dass sie grundsätzlich grauslich sein müssen. Wobei das dann auch von der Art der Drogen und so weiter abhängt, die man nimmt, aber
Wolfgang, jetzt habe ich eine Frage.
Ja.
In der Therapie wird gesprochen von der Enthemmung.
Ja.
Und dann ist gemeint die Enthemmung des Astralleibes, gell? Der Triebkräfte, die da drin sind.
Ja.
Und das ist gewissermaßen der negative Spiegel zu dem, was das Ich in der Lage wäre, durch eine Wirkung von oben zu formen und zu heben auf seine Stufe.
So ist es, ja.
Und das Ich kann gar nicht enthemmt sein.
Nein, so ist es, ja. Nein, Enthemmung geht immer auf den Astralleib, ja. Und der ist heute wirklich das größte Problem, mit dem was zu tun. Und da ist unsere Aufgabe jetzt ganz besonders. Man muss sich denken, die Kräfte, die da drinnen walten, sind im Vergleich zu dem Ich so riesengroß. Also das Ich ist so ein Dunkel und der Astralleib ist eigentlich, und das ist noch klein gezeichnet. Und davon ist uns aber im normalen Grad so ein bisschen da bewusst. Das ist das, was wir wissen davon, was heraufkommt. Wenn man sagt, da kommt irgendwas herauf und treibt mich oder irgend sowas. Und die wirklichen großen Kräfte, die uns treiben, die kriegen wir gar nicht mit, wie gewaltig die sind. Und bis jetzt haben eben immer diese Kräfte, die von außen uns führen, dafür gesorgt, dass der halbwegs im Zaum bleibt. Das funktioniert zunehmend nicht mehr, weil wir auch entwickeln sollen, jetzt die Freiheit, aus der das Ich das ganze Gebilde einmal führen kann. Also namentlich den Astralleib als erstes. Weil das andere ist dann einmal nur die Folge. Bis wir intensiver mit Metaleib arbeiten können, das ist enorm ein großer Schritt. Das ist das Hauptthema, das aber schon, von dem schreibt der Goethe in sein Faust, das ewig Weibliche zieht uns hinan. Da geht es darum, den umzuwandeln letztlich. Also das ist das ewig Weibliche, das Reine. Und dort soll man hin. Das ist es, was das Ich hinanzieht. Das ist beim Dante die Beatrice. Das ist oder beim Novalis seine Sophie und wie auch immer. Also das ist der Punkt. Also wie weit gelingt es denn Ich, sich also in die Richtung zu bewegen, diese Kräfte hereinzunehmen. Aber, also gerade bei solchen Drogen- und Alkoholproblemen ist einmal die Basis vor allem wichtig, dass man da den Ätherleib in den Griff kriegt. Weil das sitzt so tief, dass es also noch unterhalb des Astralleibs sogar ist. Das heißt, mit ein bisschen der Bremse da oben ein, ist noch gar nichts getan, sondern das sitzt ganz tief unten. Und natürlich letztlich entstehen dann auch Schädigungen im physischen Leib, die dann unter Umständen sogar irreparabel sind. Also bei Nervenzellen zum Beispiel, wenn sie absterben, sind sie tot. Punkt. Die kommen nicht wieder. Ich meine, man kann natürlich lernen, mit weniger Nervenzellen auszukommen. Das müssen wir unser ganzes Leben lang. Weil pro Tag, weiß ich nicht, gut 100.000 Nervenzellen absterben. Also wir verlieren täglich eine ganze Menge und die kommen nicht wieder. Und wir lernen, mit weniger Hirn auszukommen im Laufe des Lebens. Ganz interessant.
Du vergisst was.
Ja, das ist genau.
Jetzt sind wir wieder eingebrochen. Ja, wenn wir wieder zurückgehen.
Ja, das ist schwierig. Ja, hat natürlich auch, jetzt gerade der Alkohol, hat natürlich eine wesentliche Kulturaufgabe gehabt. Eigentlich ist das Alkohol trinken. Dass wir es jetzt immer noch haben, ist im Grunde schon wieder was völlig Überstandiges. Es ist eigentlich ein typisches und wichtiges Produkt der griechisch-lateinischen Zeit. Und zwar hat es eben dazu gedient, vorzubereiten, dass das Ich überhaupt kommen kann, nämlich das einzelne Ego herausreißen aus dem großen Stammes- und Familien-Ego, aus den Blutsbanden herauszureißen, wo der Einzelne jetzt so, ob er übelt das so. Das ist aber, wenn er Ich sagt, das, der Grieche sagt eh noch nicht Ich, ja, kein wirkliches eigenes dafür, und der Lateiner auch nicht im Grunde. Er sagt Ego, aber da geht es darum, dass sich die einzelne irdische Persönlichkeit herausreißt, aus dem Kollektiv herausreißt. Das bereitet vor, dass das Ich eingreifen kann. Weil vorher war der ganze Astralleib sozusagen eingebettet in den Familienastralleib und so weiter, ganz, ganz stark. Also der muss einmal selbstständig werden. Und das Ego, weil das ja den sterblichen Astralleib betrifft, im Grunde ist er ja sterblich, weil der löst sich auch auf, beschränkt sie sich damit auf die eine Inkarnation, auf die, in der man gerade drinnen steht. Das Ich ist ja das, was durchgeht durch viele Inkarnationen. Das Ego, in der Art, wie es jetzt besteht, hat für diese Inkarnation Gültigkeit, weil es hängt von dem Astralleib ab, den ich jetzt in dieser Inkarnation habe. Das heißt, es schaut in dem Sinne nicht zurück auf frühere Inkarnationen und nicht weiter auf vielleicht kommende. Ich meine, das war jedenfalls bei den Griechen dann mit der Zeit wurde das immer stärker, sodass dann schon der Aristoteles versteht schon immer, wo kommt denn das alles her? Das Vorgeburtliche verschwindet. Für Plato war das noch ganz klar. Platonische Philosophie, für ihn ist Philosophieren überhaupt Wiedererinnerung an das vorgeburtliche Leben. Das ist für Platon Philosophie. Der Aristoteles war sein Schüler und kommt letztlich zum Standpunkt, es gibt keine Präexistenz der Seele vor dem irdischen Leben, sondern sie entsteht erst wenn der Keim reift und sich das Kind entwickelt. Ja klar, das hängt mit dem verkörperten Astralleib zusammen. Da ist der Impuls nicht drinnen. Aber es bleibt was über nach dem Tod. Irgendwas, was dann trotzdem was ganz Eigenes wird. Also ist natürlich noch nicht ganz klar, Ego, Ich, was ist das eigentlich? Aber er hat zumindest den Ansatz, es bleibt was über danach. Das ist in der Form auch dann zum Beispiel in die kirchliche Lehre, in die katholische Lehre eingegangen. Ist eigentlich aristotelisches. Ist aus der Bibel jetzt weder so noch so herauszulesen in Wahrheit, weil da steht nichts darüber. Aber das ist Aristoteles und Aristoteles hat man sehr wesentlich benutzt als Interpretationshilfe, also in das philosophische Werkzeug des Aristoteles. Also das heißt,
Das war die Aufgabe. Erstens Loslösung aus den Blutsbanden auf die eigene irdische Persönlichkeit einmal stellen, als Vorbereitung, dass jetzt auch das Ich einmal dann reinkommen kann und sich stärker bemerkbar macht. Und zweitens Beschränkung des Bewusstseins ganz auf das eine Erdenleben. Und man verliert Bewusstsein für vorher und mittlerweile auch für das, was nachher ist. Weil so der echte Materialist für den ist dann noch tot aus, Ende. Und ist sogar froh darüber. Weil es ist ja heute so, dass viele Materialisten sagen, ja, ich würde gar nicht weiterleben wollen. Ich bin froh, dass dann endlich aus ist und der Ruhe ist. Das eine Leben reicht mir. Das war halt genug und also es ist eine sehr pessimistische Anschauung eigentlich. Weil noch im 19. Jahrhundert war es zumindest sehr stark, wenn dann der Tod schon naht und das Alter, dann wird man vielleicht doch wieder gläubig, weil man ja doch weiter bestehen will und nicht weiß, was ist. Also sicherheitshalber schaut man sich dann doch noch bei der Kirche ein, vielleicht nutzt es ja doch was. Also und wer weiß, was dann kommt danach und also muss man günstige Bedingungen schaffen. Das ist heute, zumindest im westlichen Kulturkreis, großteils nicht mehr der Fall. Sondern das Ego entsteht sozusagen irgendwann bei der Geburt oder vor der Geburt, wie auch immer, nach der Zeugung irgendwann, und mit dem Tod ist es weg. Das ist heute die gängige Anschauung, die natürlich aber auch nur deswegen von den Leuten geglaubt wird, weil das Ego halt den Horizont wahnsinnig einschränkt, den können sie. Wenn man ein bisschen weiter schaut, kommt man schon sehr, sehr schnell an Erlebnisse, die darüber herausführen, also über diesen ganz engen Bereich. Aber Alkohol war ein wesentliches Mittel, um den Menschen jetzt einmal auf dieses Ego zu beschränken. Und diese Kulturaufgabe ist aber vorbei. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt schon in einer Zeit stecken, wo es das alles nicht mehr gäbe. Weil es hat es auch nicht immer in der Form gegeben. Es hat natürlich schon ein bisschen vor der griechisch-lateinischen Zeit begonnen, aber auch sehr zaghaft im Grunde. Und dann so richtig ausgeufert ist es in den späteren Phasen sogar der griechisch-lateinischen Zeit. Also Mittelalter und so. Auch überall, aber auch bei den Germanen und so. Also zunächst ganz unabhängig von den Römern und dergleichen. Die haben nicht erst von den Römern das Trinken gelernt, sondern sie konnten es auch so. Aber auch dort hatte es die ganz starke Aufgabe, weil gerade die Germanen sehr stark auch in der Sippe verhaftet waren, im blutsmäßigen Zusammenhang, musste ein starker Impuls kommen, um das aufzutrennen irgendwo. Also das war wichtig.
Jesus Wasser in Wein verwandelt.
Hm? Genau, richtig. Richtig. Und es ist ja sogar also heute eben auch im Altarsakrament ist ja der Wein drin, also eine Mischung aus Wein und Wasser im Grunde. Das ist also ein Bild auch noch, das aus dieser Zeit stammt, aus der Zeit eben griechisch-lateinische Zeit um die Zeitenwende herum.
Und verstärkt noch mit dem Satz, wenn du nicht deine Eltern, deinem Bruder.
Ja, das ist genau, richtig, ja. Genau. Das auch schon bei der Hochzeit von Kana, dieser eigenartige Satz, nicht wahr? Ich will den jetzt genauer analysieren in allen Dingen, aber wo er zu seiner Mutter sagt, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Und wo man denkt, ich weiß nicht, wieso spricht er so grob mit ihr, um was geht das eigentlich? Ja, er hat ja eine sehr tiefe Bedeutung, der Satz. Weil es geht erstens darum, dass ja ganz am Anfang des Wirkens des Christus ist auf Erden. Und da spielen sehr wohl sehr stark die Kräfte eine Rolle, die zwischen seiner Mutter und ihm hin und her gehen. Also
was habe ich mit dir zu schaffen, gemeinsam mit dir. Das ist das eine, aber es hat natürlich schon auch die Nebenbedeutung, eben nicht, wer nicht verlässt, Mutter und Vater und so weiter und Bruder, kann nicht mein Jünger sein. Also was darum geht, eine geistige Gemeinschaft zu bilden, die unabhängig ist von der Blutsgemeinschaft. Was jetzt nicht heißt, dass man gewaltsam alle Bande zerreißen muss, aber sie dürfen nicht die Bestimmenden sein. Weil der mein Bruder ist, deswegen toleriere ich es auch, wenn er den größten Blödsinn macht und bei einem anderen eben nicht, sondern da kommt es eben auf den Menschen als solches an, auf die Beziehung von Ich zu Ich, die hat mit dem Blut nichts zu tun, mit dem gemeinsamen Blut. Also, und das ist eigentlich jetzt vorbei, das heißt also alles, was Alkohol trinken heute ist ein Zurückhalten in dieser alten Zeit noch. Und verstärkt also den Impuls des Ego, dass, wie soll ich sagen, naja, das ist Räubertum halt. Das vor allem ein seelisches Räubertum ist. Also es geht gar nicht um die äußere Beute, sondern es geht darum, Ego, Astralisches, hat einen beschränkten Vorrat an seelischen Schätzen und hat nicht selbstständig die schöpferische Kraft, da was Neues daraus zu machen. Mit dem muss es auskommen im Leben im Grunde. Jetzt wird man vielleicht was geschenkt, sprich durch Bildung oder so eingetrichtert oder man nimmt von außen was auf, ist aber nicht das eigene. Aber das reicht unter Umständen nicht. Man muss immer wieder seelisches Wohlen. Ist heute ein Riesenproblem, ich habe das schon öfters erzählt, dieses seelische Vampirtum. Es ist nicht so umsonst, dass Vampirromane zu einer bestimmten Zeit entstanden sind, weil die gibt es, das ist eine Realität. Nur sonst natürlich nicht die aus dem Film bekannten Monster mit den langen Eckzähnen. Aber sie suchen beim anderen etwas, nämlich die Ich-Kraft. In Wahrheit, die sie selber nicht aufbringen können. Und sie suchen alles das, was deren Ich-Kraft in seinen Astralleib dort hineingibt. Und das wollen sie anzapfen. Weil das Ich ist geistig, das Ich ist schöpferisch, das Ich vermag aus sich heraus, ununterbrochen den Astralleib zu bereichern, zu verwandeln, zu erneuern, aber vor allem reicher zu machen. Und das Ego kann das nicht. Also muss es sich an Menschen halten, die ein starkes Ich haben und die sehr, sehr stark, also in ihren eigenen Astralleib dort die Schätze hineinfüllen. Das kann man anzapfen. Und kann dann unter Umständen nach außen so ausschauen, dass der Mensch, der angezapft wird, so als der Schwächere ausschaut. Und der andere, das bloße Ego, steht fest im Raum da. Und in Wahrheit lebt aber von der Kraft des Ich des Anderen. Kann man sich oft sehr täuschen, also so Menschen, die wo man sagt, boah, das ist eine Persönlichkeit beeindruckend. Und in Wahrheit nähert er sich von irgendwem, der sozusagen im Winkel wo steht und gar nicht auffällt. Das ist heute ein mehr als verbreitetes Phänomen. Also dieser soziale Vampirismus. Nicht, dass das dem Einzelnen bewusst ist, das ist dem Menschen, bei dem das Ego so stark ist, dem ist das in seinem Ich nicht bewusst, dass er das tut. Überhaupt nicht. Er glaubt, ich habe das aus mir heraus. In Wahrheit holt er sich von jemand anderem. Also, das ist eine große Aufgabe in unserer Zeit, überhaupt herauszufinden, was ist in dem Astralleib schon unseres, was habe ich da verwandelt und was wird mir eingetrichtert von wo, was hole ich mir vielleicht unbewusst von anderen. Da liegt eine große soziale Problematik drin. Andererseits das Umgekehrte ist, dass ich, da es so produktiv ist, kann verschenken. Muss verschenken. Das Ich kann gar nicht anders, das zerplatzt eigentlich sonst sozusagen, weil es produziert ununterbrochen, Geist ist ununterbrochen produktiv, es kann nur produzieren und verschenken.
Was anderes geht gell, beim Tante, das ist dann die eigentlich. Also das Ich ist da in dem, und da ist es auch gerechtfertigt, der absolute Verschwender. Es kann gar nicht anders. Es kann nur sich verschenken an die ganze Welt, was es produziert. Und dann kann das schon helfen, weil wenn es richtig produziert ist aus dem Ich heraus, ist es auch so, dass es der andere aufnehmen kann und auch verdauen kann. Das ist was ganz Wichtiges. Wenn jetzt einer aus dem Ich sagt, zum Beispiel, ich bin jetzt Anthroposoph, ich sehe das so und ihr müsst es auch so sehen. So hat der Steiner nicht gesagt. Was der Steiner gesagt hat, ist dann wahrscheinlich eher, der meint eigentlich, was ich habe so gesagt. In Wahrheit. Und es braucht einen Steiner dazu. Aber dann lässt er nicht zu, dass es im anderen lebt. Da ist schon wieder sein eigenes Ego. Er will nicht was Lebendiges verschenken, sondern so Bölkern schmeißt er hinaus. Die müssen aber eigentlich seine eigenen Glorie dienen. Dann ist es schlecht. Also wenn das Ich wirklich etwas verschenkt, geht etwas von dieser lebendigen Kraft mit, das dem anderen ermöglicht, ganz lebendig auch damit umzugehen. Und wo das Ich nur erwartet, ich gebe dir das, tu damit, das ist deins jetzt. Und was du immer damit machen wirst, und wenn es das Gegenteil ist von dem, was ich mache, wird es trotzdem was Gutes auch sein. Wird es eine Ergänzung sein in Wahrheit. Weil wenn es wirklich aus dem Geistigen kommt, hängt es ja auch mit der ganzen geistigen Welt zusammen und ist verträglich daher mit der ganzen geistigen Welt. Daher Impulse, die durch das Ich hereinkommen, zum Beispiel durch moralische Intuition, sind von Haus aus im Prinzip so, dass sie niemals die Weltordnung stören können, weil sie aus der gesamten Weltordnung heraus geschöpft sind. Also Geistiges nimmt eigentlich immer alles zusammen, macht es zu was Eigenem und stellt es in die Welt hinein. Aber es steckt der Gesamtzusammenhang immer drinnen. Also es ist nicht, ich habe jetzt einen Einfall, der ist so oder so. Das ist vielleicht ein ganz winziger Splitter und dann hauptsächlich das Ego, das sie aufblustert. Und das trennt schon wieder ab. Wenn es wirklich rein aus dem Ich strömt, ist es aus dem ganzen Kosmos geschaffen heraus. In Wahrheit. Jeder kleinste schöpferische Impuls ist aus dem geschaffen. Ist also nur ein neuer Aspekt sozusagen, der herauskommt, aber es ist immer aus dem Insgesamt. Also Geistiges ist, mit einem modernen Schlagwort, immer was Ganzheitliches. Also es umfasst immer alles. Auch wenn einem das nicht bewusst ist. Natürlich ist einem das nicht voll bewusst, das ist schon klar. Es wirkt aber trotzdem drinnen. Das heißt, wenn ein großer Künstler was schafft, steckt der ganze Kosmos drinnen. Wenn ein kleiner Künstler was schafft, steckt er auch drinnen. Es steckt halt dann vielleicht noch ein bisschen Ego auch mehr dazu, das heißt Konventionelles oder sonst was. Aber das, was das wirklich Schöpferische drinnen ist, ist aus dem Ganzen. Ist immer ganzheitlich. Es geht gar nicht anders.
Wie du den physischen Leib da unten aufgeschrieben hast und gesagt hast, der ist mit dem Kosmos verbunden. Ja. Da gibt es eigentlich für den physischen Leib auch keinen Irrtum.
Im Prinzip nicht, ja. Also da ist es auch so, also diese Abschmierung, die ist eigentlich, das ist da die Grenze. Weil das Physische ist mit dem ganzen Kosmos verbunden und oben im Geistigen ist am meisten der Geist des Menschen auch mit allem verbunden. Und das ist schon ein bisschen weniger, das noch ein bisschen weniger und das noch ein bisschen weniger intensiv, aber trotzdem, es ist eine Frage der Intensität. Aber da ist die Grenze und der Astralien, da dazwischen ist die Grenze, wo sich was herausreißt. Und da muss man verdammt aufpassen, vor allem man kommt dann in die luziferischen Geister hinein. Die luziferischen, die wollen eigentlich aus diesem Ego, aus einem großen Ego, einen ganzen eigenen Kosmos machen im Grunde, der vom Rest der geistigen Welt sich absondert und der einen Separatkosmos irgendwo bildet. Also diese Ego-Bildung hängt sehr stark mit den luziferischen Kräften einmal zusammen. Im Grunde heißt es, mein Astralleib soll ein ganzer Kosmos sein. Soll er auch, nur er soll so groß werden wie der ganze wirkliche Kosmos. Und der Luzifer sagt, na, geh recht schon, komm. Und das ist halt dann ein Minikosmos. Das ist kein Mikrokosmos, das ist ein Minikosmos. Ein unvollständiger eigentlich. Weil der noch gar nicht ausgewogen ist. Er ist zwar immer trotzdem ein Bild des Ganzen, aber halt ein sehr unausgewogenes. Und noch sehr unordentliches. Und das ist das Problem. Und natürlich wollen aber die Widersacher sind letztlich da irgendwelche Ich hinein retten, weil dann könnte man das noch ausdehnen. Weil Ich ist immer die Chance, dass es was hineinbringt noch dazu. Also im Grunde geht es darum, einen eigenen Kosmos zu bilden. Dass irgendwo eine Entwicklung aufzeigt, die einen ganz anderen Weg geht. Wo aber dann der Mensch eben verzichten würde auf die Entwicklungsmöglichkeit, die ihm jetzt gegeben ist, zu einem Wesen der vollen Freiheit. Wir sind ja erst auf dem Weg dorthin, also es ist ein Ansatz dazu da. Und wir haben oft davon gesprochen, dass das aber den Menschen unterscheidet, auch von den Engelhierarchien, die über ihm stehen. Weil diese Freiheit haben zum Beispiel die Engelwesenheiten, die Erzengelwesenheiten, die Urengelwesenheiten nicht, obwohl sie auch, wie wir das letzte Mal gehört haben, auch eine Art Menschheitsstufe durchgemacht haben, das heißt eine Stufe, wo sie aufgerückt sind, dazu geistige Wesen zu sein, also ein Ich zu bekommen. Ich bekommen heißt ein geistiges Wesen werden, das selber schöpferisch tätig ist, in gewisser Weise. Aber mit welchem Freiheitsgrad, das ist eben sehr unterschiedlich. Und wir sind im ganzen großen Schöpfungsgeschehen das Wesen, das wirkliche Freiheit erlangen kann, vollkommene Freiheit erlangen kann, daher auch erst wirklich vollkommene Liebe entwickeln kann, weil die setzt vollkommene Freiheit voraus, nämlich Liebe im höchsten Sinne, und sie besteht darin, sich verschenken zu können, einerseits, und auch das, was der andere schenkt, annehmen zu können und es trotzdem zu was Eigenes zu machen. Gehört nämlich beides dazu. Wenn es nur die einseitige ist, ich bin das große Ich, das verschenkt und alle anderen dürfen nehmen von mir, also bitte seid verbeugt, seid schön, dass nehmen dürft, dann wäre es auch falsch. Also wir verschenken uns und können aber auch die Geschenke der anderen annehmen. In dem Sinne, dass wir sie uns zu eigen machen. Und da ist eben das Prinzip drinnen, lebendige Umgestaltung. Was ich nehme, muss ich mir erst zu eigen machen, lebendig umgestalten. Und ich erwarte auch, dass was der andere von mir nimmt, dass er es auch umgestaltet und sich zu eigen macht. Es nicht einfach unverdaut eins zu eins übernimmt und nachplappert irgendwo oder nachmacht. Und das ist heute die zentrale Bildungsaufgabe, die heranwachsenden Menschen zu dem anzuregen und mach mit deinem Ich was draus und nicht du brav mir dann wieder herunterbeten, was ich dabei gebracht habe. Das allein ist zu wenig. Ich weiß schon, dass also unsere Kultur ein gewisses Maß an Wissen, an reproduzierbarem Wissen erfordert, das ist schon klar, das ist das der Attribut, den wir halt dem Ego zahlen müssen, aber entscheidend dafür, dass sich die Individualität entfalten kann, ist das, was darüber hinausgeht. Wo der Einzelne etwas damit machen kann, weil er sagen kann, aber ich will mir das jetzt anschauen, bei mir schaut das anders aus, ich habe einen anderen Zugang dazu. Weil das ist letztlich auch bis in den technischen Bereich die Innovationskraft. Das kann nur reproduzieren immer wieder, dasselbe im Grunde. Halt mit blauen, lila, grünen Tupfern drauf, aber das ist schon die einzige Variation. Aber wirklich geistig produktiv, auch im wirtschaftlichen Kapitalismus, großes Wort heute. Steiner sagt immer, der Kapitalist zählt zum Geistesleben. Weil der bringt den Geist ins Wirtschaftsleben hinein. indem man das Ganze organisiert, wie mit der wahren Welt und dergleichen umzugehen ist. Also das ist etwas, was aus dem Geistigen kommt. Und da braucht man sehr viel Geist. Also ich würde mir wünschen, wir hätten mehr Kapitalisten, die sich dessen bewusst sind. Und auch der Verantwortung, die sie damit haben. Weil je mehr Geldmassen ich bewege, umso mehr Verantwortung habe ich in Wahrheit. Ob das etwas damit passiert, was die Entwicklung der Menschheit weiterbringt, oder ob es etwas ist, was nur im Dienste des Ego ist. Weil das Problem ist heute, dass die Wirtschaft hauptsächlich im Dienste des Ego ist. Bis zu einem gewissen Grad muss sie das, weil das Ego hat eben gewisse Bedürfnisse und als irdisch inkarnierter Mensch haben wir immer beides, brauchen auch beides. Also ich kann nicht sagen, weg damit ganz, dann muss ich auf die Inkarnation verzichten. Also solange wir inkarniert sind, wird das unsere Aufgabe sein, mit dem immer umzugehen und das im Zaum zu halten, es zu verwandeln, aber trotzdem zu behalten in verwandelter Form. Aber Wirtschaft sollte, also wenn man es im ganz großen Stil sieht, ja eigentlich sein, einerseits natürlich die notwendigen Bedürfnisse des Ego befriedigen und dann vor allem dem Ich den Freiraum geben, seine schöpferische Tätigkeit zu entfalten. Das wäre das Wesentliche. Ich meine, heute läuft die ganze Arbeitswelt so, dass sie so eingespannt ist, dass das Ich innerhalb der sich kaum entfalten kann. Wo es nur also der Produktion von Dingen dient, die das Ego befriedigen. Über ein Maß hinaus, das notwendig wäre. Wo sieht man halt in der Wirtschaft, dass sie dient dazu, den Menschen die Möglichkeit zu schaffen, jetzt ihre Individualität zu entfalten? Kaum. Ich meine, es gibt schon einzelne Betriebe, gibt es schon, die das tun. Aber es ist nicht so, dass man deswegen nicht wirtschaften könnte. Aber meistens ist es so, dass es also auf die Ausbreitung der Mitarbeiter letztlich hinausläuft. Und natürlich leistet man sich den Luxus schon, dass ein paar erfinderische Leute drin sind, mit dem ich und was hineingeben. Aber natürlich dürfen sich die anderen innerhalb sehr enger Grenzen bewegen. Ist aber unterschiedlich. Also gute, innovative Betriebe haben das kapiert, dass sie so leben davon, dass da ein Ich ist, das sich wirklich frei, möglichst frei entfalten kann. Also das heißt, das sind Themenstellungen, die ganz aktuell sind, im Grunde. Aber es gibt halt die Widersacherkräfte, die heute sehr stark sind. Und die hängen auch mit dieser ganzen Entwicklung zusammen. Wir haben uns ja letztens diese Zeichnung da unten gemacht, wollten also damit veranschaulichen, was während des Sechstagewerks äußerlich schon passiert. Aber festgestellt, also da unten, da kommt aber ein Zentrum so etwas wie Wärme, Äther bzw. Wärme heraus, dann auch schon physische Wärme und alles das, was mit der Anlage des Menschen zu tun hat, bewegt sich noch im Umkreis, ist zunächst einmal noch ganz im Seelischen drinnen. Also das heißt, wir hätten ein Zentrum, wo bereits physische Wärme heraustritt, umgeben von einem sehr großen astralen Bereich, also einem Bereich Seelenwelt, wenn man so will. Und da drinnen befindet sich das, was vom Menschenwesen bereits veranlagt ist, nämlich physischer Leib, Ätherleib, Astralleib. Aber, sagten wir das letzte Mal, in seelischer Form. Das war der schwierige Gedanke. Es kann ein physischer Leib im Seelischen veranlagt sein bereits. Das heißt, es sind die Gesetzmäßigkeiten des physischen Leibes im Seelischen bereits da. Das heißt, man könnte sagen, es ist im Seelischen existiert bereits das Bild des physischen Leibes, aber er ist halt noch nicht als äußerer stofflicher Leib da. Und dennoch ist der Ätherleib als seelisches Bild vorhanden. Das waren diese Gebilde da, diese Ostereier oder wie man es nennen. Wie sehr groß ist alles nicht maßstabgerecht, es wäre ein sehr kleiner Kern zunächst, der wärmehaft ist, und das ist sehr, 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 sehr viel größer, der seelische Bereich. Und beginnt aber jetzt dann einzutauchen in diese Wärmesphäre, also die, wo schon physische Wärme spielt, und wo diese Berührung mit der physischen Wärme stattfindet, wird jetzt etwas aus dem Astralischen verdichtet zum Ätherischen, das heißt, es steigt eine Stufe herunter und wird zum sogenannten Lebensäther. Lebensäther ist die feinste, zugleich komplexeste Form des Äthers. Das sind die Kräfte, die für unser Erdendasein besonders wichtig sind, weil sie wirklich in allem Lebendigen zu finden sind. Ich meine, es ist klar, geht dann so natürlich auch zu finden im Lebendigen, aber was wirklich das irdische Leben ausmacht und was es vorher in der Art nicht gab, ist bewirkt durch den Lebensäther. Die ganze Metamorphose-Tätigkeit, die im Leben stattfindet, hängt sehr stark mit dem Lebensäther zusammen. Klangäther wäre noch einfach eine rhythmische Wiederholung bestimmter Formen. Endlos im Grunde. Dass sich die Verwandlung bei der Wiederholung und dann irgendwann einmal ganz was anderes werden, da spielt der Lebensäther eine große Rolle. Nur so sind die irdischen Lebewesen dann verständlich. Also das heißt, indem das seelische Gebilde eintaucht in die Wärmesphäre und dort die Seelenwärme über die ätherische Wärme bis in die physische Wärme vordringt, gibt es also die Verdichtung des im Astralischen veranlagten Ätherleibs zum Lebensäther. Also das ist das jetzt, da ist jetzt der Ätherleib sozusagen erstmals als wirklich ätherisches Gebilde vorhanden, insofern er die Lebensätherkräfte umfasst. Und zugleich gibt es aber nach oben hin sozusagen eine Verfeinerung des Astralischen zur Empfindungsseele. Also man muss sich vorstellen, das hängt damit zusammen, dass da schon im Umkreis das Ich irgendwo wirksam ist. Im Prinzip ist es jetzt noch ganz im Schoße der Elohim, dieses Ich. Weil Empfindungsseele, da wirkt schon Ichkraft irgendwo mit hinein. Also das ist einerseits die Wirkung, die schöpferische Wirkung vom Ich wirkt schon hinein, andererseits ist es aber auch das, was vom Astralischen von unten wirkt. Also was nicht schöpferischer Natur ist. Weil die Astralwelt ist etwas Geschaffenes, nicht etwas Schaffendes für sich genommen. Dieser Zustand ist der, den Steiner bezeichnet als die sogenannte polarische Zeit. Das ist im Grunde, wir haben es das letzte Mal kurz besprochen, in der Schöpfungsgeschichte ist es in etwa das erste, zweite Wort. Bereshit bara Elohim. Also die ersten drei Worte, wenn man so will. Und dann geht es schon, dass sie Himmel und Erde schufen. Das heißt, da geht es schon zu einer Trennung von Erde und Sonne. Das ist schon ein nächster Schritt. Da kommt schon das Luftelement und so weiter dazu. Wird uns noch beschäftigen. Also das ist ganz am Anfang, sagen wir mal die ersten drei Worte der Genesis. Steckt das ganze Geschehen drinnen. Und es beginnt eben noch etwas. Es beginnt jetzt da innen. Na, die Farbe ist auch nicht gut. Eigentlich müssten wir was Schwarzes nehmen. Es gibt kein schwarze Geräte. Also muss ich das doch nehmen. Es bildet sich da ein ziemlich verfinsterter Kern, könnte man sagen.
Ist da nicht dunkelblau?
Ja, das ist es, glaube ich, auch nicht. Besser. Besser?
Ja. Oh ja.
Oh ja, besser. Besser. Das hat was zu tun mit dem, was das Erdinnere wird. Später. Erdinneres. Und zwar die innersten Schichten. Und hier sammeln sich die Widersacherkräfte. Namentlich jene Widersacherkräfte, die zurückzuführen sind bis auf diese Entwicklung vom sogenannten alten Saturn. Ihr erinnert euch, Steinach hat ja eine Riesenkosmologie, wo er sagt, also unserer Erdentwicklung vorangegangen ist ein alter Saturn, das war ein ganz eigener Kosmos, der wurde dann vergeistigt wieder, dann folgte die alte Sonne, die noch nichts mit unserer heutigen zu tun hat, dann der sogenannte alte Mond, wieder geht es in einen ganz geistigen Zustand über und dann endlich fängt die Erdentwicklung an als vierter Zustand. Und auf diesen vorangehenden Zuständen wurden von Menschenwesen im physischen Leib, Ätherleib, Astralleib bereits veranlagt. Dazu waren sie notwendig. Jetzt während der Erdentwicklung kommt das Ich dazu. Aber auf diesen alten kosmischen Zuständen haben andere Wesenheiten ihre Ich-Entwicklung durchgemacht, ihre Menschheitsstufe, haben wir auch das letzte Mal besprochen. Das waren also die Urengel oder Archai auf dem alten Saturn, dann die Erzengel, Archangeloi auf der alten Sonne und die Engel oder Angeloi auf dem alten Mond. Und nur haben nicht alle die vollständige Entwicklung geschafft, sind also sozusagen hinter dem Entwicklungsziel zurückgeblieben, sind daher Kräfte, die zurückhaltend auf die weitere Entwicklung wirken, weil sie im Grunde noch frühere Zustände länger brauchen, um sich entwickeln zu können. Das heißt, Archai, die zurückgeblieben sind, brauchen eigentlich nur sowas wie den alten Saturn, um sich entwickeln zu können und versuchen also in die Richtung hinzugehen. Und ähnlich dann bei den Erzengel und Engel. Und diese Widersacherwesenheiten konzentrieren sich jetzt da immer mehr.
Ab wann? Das habe ich jetzt ganz verstanden.
Naja, eigentlich ab dem Moment, wo hier die äußere Werbewelt heraustritt. Also da kommen einmal als erstes nämlich welche heraus, die Widersacherwesenheiten, die mit dem alten Saturn zu tun haben, weil die hatten mit der Wärmewelt zu tun. Wenn dann das Luftelement sich bilden wird, werden die herauskommen, die mit dem Luftelement besonders zu tun hatten auf der alten Sonne, das sind die arimanischen Wesenheiten. Und zum Schluss kommen die luziferischen. Das heißt, eigentlich spielen am Anfang, sind schon da die zurückgebliebenen Archai, die Saturnwesen. Und das steht in der Bibel auch drinnen. Wir kennen das nämlich. Da gibt es nämlich am Ende schon des ersten Schöpfungstages, Tag heißt Yom, und dann gibt es die anderen Wesen, die heißen Halaila, Laila.
Karalaila.
Die Nachtwesen. Und beides, es gibt verschiedene Umschriften, schreiben wir es einmal so. Also das ist Tag und Nacht. Die sind die bereits die Brücke schlagen zur nächsten Entwicklung, zur alten Sonne, zum Licht, zur Lichtwerdung, daher richtig mit Tagwesenheit übersetzt, die ziehen im Grunde zurück zu der finsteren Saturnwelt. haben aber eine ganz wichtige Aufgabe. Haben wir auch gesagt, sie haben auch eine ganz wichtige positive Aufgabe, weil sie haben mit den Kräften zu tun, die eigentlich in uns die allervitalsten sind, die unseren Organismus immer wieder regenerieren. Mit den stärksten Fortpflanzungskräften hängen sie zusammen. Das sind nämlich die unterbewusstesten Kräfte. Es geht bis da hinunter. Mit diesen Kräften arbeiten die eigentlich, die bis da hinuntergehen. Und das ist im tiefen Dunkel des Unbewussten sozusagen für uns. Es ist trotzdem kosmisch weites Bewusstsein, aber halt ganz dumpf. Und die kommen heraus, während die Yang mehr im Umkreis wirken. Also die beiden wirken zusammen. Und die bilden dann in gewisser Weise auch den Kern des Erdinneren, die dann im Laufe der Entwicklung, die innersten drei Schichten des Erdinneren, jetzt bitte innere drei Schichten, weniger nach geologischen Kriterien, sondern als geistige, seelische Grundlage des Erdenwesens genommen, weil eben in Wahrheit auch die Erde nicht bloß ein toter Felsklotz ist, sondern ein lebendiges oder sagen wir von mir aus sterbendes Wesen, eigentlich ist es schon ein sterbendes Wesen, und auch ein beseeltes und durchgeistigtes Wesen. Und wobei eine Vielzahl geistiger Wesen mit der Erde verbunden sind, aber im Kern sind es also diese, und die Inder nennen sie halt dann die Asuras. 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 Weil die Suras sind die Sonnengeister, die Lichtgeister. Und A ist im Sanskrit die Verneinung. Also das heißt die Geister der Finsternis. Es ist im Prinzip genau derselbe Name. Es hat die gleiche Bedeutung. Und dass sich der Mensch auf Erden entwickeln kann, geht aber nur im Gleichgewicht dieser beiden Kräfte. Zunächst einmal. Trotzdem entstehen dadurch hier im Erdinneren Kräfte, die eine starke Beziehung zu den allerunterbewusstesten Kräften im Menschen haben, und da sind Kräfte drinnen, wenn sie falsch eingesetzt werden, zu den schrecklichsten und bösesten Kräften gehören, die der Mensch entfesseln kann. Und das werden wir uns vielleicht das nächste Mal genauer anschauen. Ich glaube, heute war es eh schon umfassend. Das heißt, nächstes Mal werden wir wirklich dann genau uns diese Gliederung anschauen. Ich wollte es eigentlich schon heute machen, aber ich glaube, die Wiederholung war wichtig. Diese drei innersten Schichten der Erde, die sich zu diesem Zeitpunkt herausbilden, das ist das, was in Dantes göttlicher Komödie dann der 7., 8. und 9. Höllenkreis ist. Also dort, wo es dann so ganz arg wird. Und damit hängt das zusammen. Man muss nur eben auch die andere Seite sehen, dass es aber zutiefst notwendige Kräfte auch sind, die auf der anderen Seite mit dem vitalsten und lebensvollsten im Menschen zu tun hat. Und wir könnten keine Sekunde leben, wenn wir diese Kräfte nicht hätten. Aber wehe, sie kommen aufs falsche Geleise. Dann, wenn sie falsch entfesselt werden, sind sie sehr gefährlich, und wir leben heute in einer Zeit, wo wir nahe dran sind, sie zu entfesseln. Und das geht also noch hinaus über die luziferischen und arimanischen Widersacher. Die sind Dienstboteln dagegen. Gegen das, was mit den asurischen Kräften los ist. Also das ist was sehr Zweischneidiges. Aber sie können verwandelt werden auch, und dann ist was sehr Hohes drin. Also wenn man denkt im dritten Mysteriendrama,
da gibt es auch den Dr. Strader, der irgend so eine Erfindung macht, die Modell funktioniert, den sogenannten Strader-Apparat, und mit welchen Kräften arbeitet der eigentlich oder sollte er arbeiten, der hat was mit diesen Kräften zu tun. Das geht sogar noch unter das Arimanische. Das Arimanische hilft ihm zwar, den Weg dorthin zu finden, aber das geht noch bis da drunter. Hat mit diesen Kräften etwas zu tun. Die können einerseits also fürchterlich sein, sie können segensbringend sein. Das, bis jetzt haben wir es, ich sage einmal, zum Glück noch nicht geschafft, sie wirklich herauszulocken.
Darum wurde Dr. Strader.
Ja, hängt also vom Drama her sicher irgendwo damit zusammen. Also es ist sicher die Menschheit noch nicht wirklich moralisch reif dazu. Wobei man sagen muss, diese Kräfte sind nur zu beherrschen durch moralische Kräfte. Und die muss man überhaupt erst aufbringen können, um sozusagen ein Apparat benutzen zu können. Ein Apparat ist jetzt ja unter Anführungszeichen zu verstehen, der sich dieser Kräfte bedient. Wenn das nicht funktioniert, funktioniert er einfach gar nicht. Also wenn ich diese moralischen Kräfte nicht aufbringe, dann funktioniert er nicht. Daher ist die Gefahr des Missbrauchs auch wieder nicht so groß, weil wer nicht die entsprechende moralische Kraft entwickelt hat, fängt damit einfach überhaupt nichts an. Aber offensichtlich ist also die Zeit noch nicht reif dafür, dass das herauskommt. Darum funktioniert es auch nicht. Das ist der eigentliche Fehler, der dahinter steckt. Also wenn der Herr Reinecke dann den Fehler im Mechanismus erklärt, ist das sicher sehr gescheit. Aber der eigentliche Grund ist, dass unsere moralischen Kräfte noch nicht hinreichen, um mit diesen Kräften umzugehen und sie in Bewegung zu setzen. Das
ist das vielleicht so etwas wie eine, was auf Gedanken reagiert, und wenn ich jetzt heute ein Leib brauche, ein Brotleib,
ja,
und sage, ich brauche drei, es ist unmoralisch und es ist unnötig,
ja,
eigentlich,
ja, ja,
aber
ja,
ich will drei Leib.
Richtig, ja.
Drum,
ja,
zum,
ja,
Beispiel.
Ja, 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 ja. Ja, ja, richtig. Richtig. Weil die Kräfte zum Glück lassen sich nicht so leicht locken, weil wenn sie dann unter den Dienst des Ego gestellt werden, also das wäre dann wirklich eine Katastrophe. Ich meine, das geht dann in Richtung schwarzer Magie, das ist ein Weg, um die Kräfte mit, wie soll ich sagen, antimoralischen Prinzipien zu locken. Das ist der andere Weg. Es gibt also zwei Zugänge dazu, aber sie bringen dann eben auch die Licht- oder die Schattenseite hervor. Es gibt den Weg der schwarzen Magie, der holt die Schattenseite, die zerstörerische Seite heraus, weil die ist auch da drinnen. Weil da sind zugleich die Kräfte da drinnen, die das ganze Weltsystem, wenn es seine Entwicklung durchgemacht hat, muss es ja mal wieder vergeistigt werden. Und das sind letztlich die Kräfte, die das Ganze auflösen. Das heißt, zersplittern, zerstreuen, damit es ins Geistige gehen kann. Nur wenn es halt frühzeitig ist, ist das nicht so gut. Dann ist es Zerstörungskraft im Grunde. Irgendwann einmal wird es gut sein, aber wenn ich sie zur Unzeit hereinhole, dann ist es schlecht. Das macht die schwarze Magie. Die weiße Magie, wenn man so will, die sich dieser Kräfte bedienen würde, im Sinne des Strader-Apparates im Grunde, wäre das dann so etwas in der Richtung, die nimmt die aufbauenden Kräfte davon heraus. Also das, was in der, jede Nacht diese Wesenheiten mit uns machen, damit das, was wir bei Tag durch unser Bewusstsein in unserem Organismus zerstören, dass das wiederbelebt wird. Das sind die Kräfte.
Aus dem Erdinger?
Ja, hängt mit dem zusammen. Hängt mit dem zusammen. Hängt absolut damit zusammen. Also wir haben eine sehr, sehr enge Verbindung auch mit unserem Erdplaneten auf der einen Seite, natürlich auf der anderen Seite auch mit dem Kosmos. Aber es ist geradezu die Spiegelung. Man kann's, und darum hat eben auch das Erdinnere, das hat der Dante richtig gesehen, neun Schichten, die entsprechen den neuen kosmischen Sphären. Also die sieben Planetensphären, die Fixsternsphäre, der Kristallhimmel als äußerste Grenze,
und dann ist es, dann bin ich schon ganz im geistigen drinnen, ganz, ganz jenseits. Also, und das spiegelt sich im Erdinneren und der Kern, der Erdmittelpunkt spiegelt die Peripherie, das Äußerste, das heißt den neunten Himmelskreis wieder. Es ist also die Umdrehung davon in einer gewissen Weise. Und die Geschichte mit dem Strada-Apparat, ist durchaus ein Thema, das für die nähere Zukunft aber schon eine Bedeutung haben wird. Also man wird herankommen an die Kräfte. Aber da ist noch einiges zu tun an moralischer Entwicklung, aber eben jetzt nicht nach irgendwelchen kulturell vorgegebenen Regeln, sondern als wirklich individuelle moralische Intuition. Und in dem Maße, in dem das entsteht, wo eben jedes Gebot du sollst, du musst ersetzt wird durch ich will im Sinne des Geistigen, in dem Maße, in dem das kommt, werden wir diese Kräfte auch im positiven Sinn nutzen können. Also dann wird die Welt auch wieder ganz anders ausschauen. Also das ist hochaktuell in Wahrheit.
Das heißt, bei den Individuen, die eigentlich moralisch so hoch entwickelt sind, dass sie wirklich auch handeln in Betracht zum Wohle des Ganzen,
ja, genau,
dass sie auch diese Kräfte mehr oder weniger nützen und auch so als Magier, will ich jetzt unter Anführungszeichen,
natürlich. Und es ist ja dann auch die Unterstützung der Christuskraft da, weil der Christus hat sich ja auch mit der ganzen Erde verbunden. Und ganz im Zentrum sozusagen, das ist das Zentrum des Zentrums. Steht also ganz genau da drinnen, mitten darunter, mitten drinnen. Also das heißt, wenn wir uns mit dem im positiven Sinn verbinden, ist es zugleich die Verbindung mit dem Christus. Aber da müssen wir halt den ganzen Weg auch durch. Das lehrt uns eigentlich die Dante-Geschichte irgendwo. Der Weg zum Himmel führt durch die Hölle. Weil das ist der Weg nach der moralischen Läuterung, bis ich da hinkomme, dass ich die Kräfte im positiven Sinn nützen kann. Da muss ich da durchgehen. Und da genügt also nicht irgendeine oberflächliche Kosmetik, sondern da muss ich wirklich den Astralleib, das Ego, umgestalten. Auch in den Tiefen, die uns normalerweise fürs Bewusstsein nicht zugänglich sind. Die müssen wir uns eben erobern. Und also das war der Grund, warum ich mir schon lange gedacht habe, den Dante müsste man irgendwann einmal machen. Weil er für unsere Zeit eigentlich wichtig ist. Natürlich ist es von der Sprache her und so, ist es 700 Jahre alt, der Text, oder ein bisschen mehr. Und dadurch sehr schwer verständlich und für uns, also wir müssen ihn erst erobern und ihn, die Bilder, die drinnen stecken, für unsere Zeit gewinnen. Aber das kann man vor allem, wenn man die Hilfe hat, die Anregungen von Steiner hat, zu Dante, aber auch insgesamt zu dieser ganzen Entwicklung, dann kann man lesen, was dahinter steckt und kann trennen, was einfach zeitbedingt ist und halt natürlich den Dante sehr bewegt hat, aber was nicht jetzt aber für uns heute relevant ist, von dem, was uns wirklich im tiefsten Kern angeht. Eben da in diese Schichten hineinzubohren. Die Schichten des Erdinneren sind sozusagen zugleich die Schichten unseres Unbewussten, in denen aber die teilweise dunkelsten Kräfte drinnen sind, wo aber irgendwo dann das Loch ist, wo man dann irgendwann bis zum Paradies raufkommt. Ist ein weiter Weg.
Vorausgesetzt, wir treffen auf den Vergil.
Genau. Also hoffen wir das Beste. In diesem Sinne werden wir uns nächstes Mal dort hineinwagen.
Dankeschön.
Danke.